Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Im Studio begrüßt sie Antran. Guten Tag. Wer zahlt die Corona-Wirtschaftshilfen? Darüber ist in dieser Woche ein Streit zwischen Bund und Ländern entfacht. Wir sprechen gleich mit Bremens Wirtschaftssenatorin Christina Vogt. Gerade zum Weihnachtsgeschäft staut sich der Lieferverkehr auf den Autobahnen. Ausgerechnet im Transitland Nordrhein-Westfalen will der Innenminister nun die Polizeikontrollen von LKWs verstärken. Eine Reportage von NRWs Autobahnen hören Sie später in der Sendung. Das schwarz-rote-grüne Kenia-Bündnis in Sachsen-Anhalt wackelt. Ausgangspunkt des Konflikts ist die für morgen angesetzte Abstimmung zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Heute tagt dazu ein Sonderkoalitionsausschuss im Magdeburger Landtag. Aktuelle Informationen aus dem Ausschuss bekommen wir später von unserem Landeskorrespondenten. Um das Wort Lastenausgleich ist eine hitzig geführte Diskussion zwischen Bund und Ländern entbrannt. Es geht darum, wer für die Corona-Folgekosten bezahlt. Bundespolitiker wie Rolf Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU, aber auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD fordern von den Ländern eine stärkere finanzielle Beteiligung an den Corona-Hilfen. Doch viele Ministerpräsidenten halten dagegen. Die Länder könnten nicht viel mehr schultern, sagte zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU. Ich spreche jetzt mit Bremens Wirtschaftssenatorin Christina Vogt von der Linken. Bis Ende des Jahres ist sie noch Vorsitzende der Wirtschaftsministerkonferenz, die gestern das letzte Mal in diesem Jahr getagt hat. Frau Vogt, der Bund nimmt gerade Rekordschulden auf, um die Wirtschaft trotz Teil-Lockdowns zu unterstützen. Warum will Bremen nicht mitziehen?
Erstmal schönen guten Tag. Es ist ja nicht so, dass Bremen nicht mitzieht oder die Länder nicht mitziehen. Ganz im Gegenteil. Die Länder haben sich sehr stark verschuldet, um in dieser Situation Unternehmen, Betrieben, Solo-Selbstständigen zu helfen, aber auch strukturelle Maßnahmen, wie zum Beispiel der ökologische Umbau der Industrie auf den Weg zu bringen. Das heißt, wenn man dann sich mal einzelne Länder anguckt, dann ist das, was wir jetzt schon aus Seiten der Länder ausgegeben haben, oft deutlich höher als das, was vom Bund gekommen ist. Und in der Debatte muss man auch mal ganz klar sagen, wir haben auch einen Artikel 106 Grundgesetz, der für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse oder der darauf abstellt. Und es kann nicht angehen, dass Bundesländer, die finanzkräftig sind, nachher bessere Möglichkeiten haben als Bundesländer, die nicht so gut dastehen. Bremen hat eine extreme Haushaltsnotlage, unverschuldet, hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Wir haben trotzdem 1,2 Milliarden aufgenommen, aber Wirtschaft ist auch unterschiedlich betroffen.
Also was ist dann Ihr Gegenvorschlag?
Wir sind der Meinung, dass in dem Moment, wo die Ministerpräsidentenkonferenz, und das wird ja meistens, ist ja vorausgeschaltet eine Entscheidung des Kanzleramts, wenn in dem Moment, wo beschlossen wird, dass weite Teile der Wirtschaft zum Erliegen kommen durch staatliche Maßnahmen, dann ist auch der Bund in der Verpflichtung, für eine Entschädigung zu sorgen. Für die Entschädigung sind die Länder einfach schlicht nicht zuständig. Wir reden jetzt nicht über weitergehende Maßnahmen. Das machen die Länder schon völlig freiwillig und von alleine. Aber wir reden auch darüber, wer am Ende des Tages die Musik bestellt und wer dann am Ende des Tages zahlt. Und von daher ist das relativ einmütig auch bei uns, dass man da nicht in eine ungleiche Situation kommen kann. Ich meinte auch eben, Wirtschaft ist unterschiedlich stark betroffen, also Veranstaltungswesen, Gastronomie etc., auch die Schwierigkeiten für den Einzelhandel, das erleben alle Bundesländer. Aber zum Beispiel geht das BIP in den Bundesländern unterschiedlich zurück. In Bremen haben wir tatsächlich auch in der verarbeitenden Industrie oder im verarbeitenden Gewerbe deutliche Rückgänge, weil wir sehr exportorientiert sind. Und außerdem haben wir durch die Häfen einen großen logistischen Bereich. Der kommt ja nicht nur Bremen zugute, sondern auch der ganzen Bundesrepublik. Aber mit den Folgen stehen wir im Zweifelsfall allein und auch mit den Arbeitslosen. Und das geht nicht.
Also sollen andere Länder für ihre Schulden bezahlen?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja gerade gesagt, die Länder haben ja alle eigene Programme aufgelegt. Sonst wäre die Veranstaltungswirtschaft wahrscheinlich schon längst pleite. Es geht darum, dass bei Schließungen, die durch die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen wird, wie jetzt zum Beispiel Gastronomie, Beherbergungswesen, Veranstaltungen, dem geht ja meistens voraus eine Entscheidung im Bundeskanzleramt. Und da sagen wir, da muss es dann auch Entschädigungen geben. Und die Entschädigung ist tatsächlich Sache des Bundes. Wir reden hier nicht darüber, dass innerhalb der Ländern jetzt umverteilt worden werden soll. Das ist überhaupt nicht die Diskussion.
Genau, aber diesen Vorschlag hat ja durchaus Ihr Oberbürgermeister Andreas Bovenschulte ins Spiel gebracht. Er sprach von einem Solidaritätszuschlag von Ländern, die weniger betroffen von der Krise sind.
Das sind nachrangige Diskussionen, die wir mit Sicherheit führen müssen. Aber da geht es auch darum, also in der jetzigen Situation, wir reden jetzt von einem Lockdown und von Schließungen und wer bezahlt, also wer entschädigt. Also wir reden jetzt nur darüber. Wir reden jetzt gar nicht über die konjunkturellen Programme, die wir brauchen, um tatsächlich strukturell zu helfen. Und die Frage des Lastenausgleichs ist ja die, die auch tatsächlich in den 50er Jahren aufgeworfen ist durch Konrad Adenauer, weil eins ist auch völlig klar, wir können jetzt nicht die Sozialleistung kürzen, wenn wir bundesweit mehr Arbeitslose haben. Wir können jetzt aber auch nicht sofort sagen, wir erhöhen jetzt die Unternehmenssteuer, die ja nun selber auch unter Druck stehen. Und da muss man schon da irgendwie die Diskussion führen in den Folgemonaten, wer hat eigentlich die stärkeren Schultern und ob das zwischen eine Umverteilung zwischen den Ländern ist oder auch, wie es im politischen Raum gefordert wird, eine Vermögensabgabe. Das ist ja alles noch gar nicht ausdiskutiert. Es geht im Endeffekt im Moment darum, dass Herr Brinkhaus gesagt hat, die Länder sollen mehr machen, obwohl die Länder ja im Endeffekt nicht selber entscheiden, wenn die MPK auch auf Druck der Bundesregierung sagt, wir müssen alle im Gleichklang Unternehmen oder bestimmte Branchen schließen, dann geht es tatsächlich um Entschädigung und da ist die Bundesregierung in der Verpflichtung.
Sagt Christina Vogt, Wirtschaftssenatorin von Bremen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Während die Innenstädte immer leerer werden und der Einzelhandel mit Umsatzeinbußen kämpft, boomt der Onlinehandel. Dadurch verlagert sich der Warenverkehr zunehmend auf die Straße. Vielleicht kennen Sie das Bild. Auf der rechten Spur reiht sich ein LKW nach dem anderen. Staus vorprogrammiert. Und ausgerechnet im Transitland NRW will Innenminister Herbert Reul von der CDU nun die LKW-Kontrollen verschärfen. Wie das aussehen könnte, unser NRW-Korrespondent Moritz Küpper war gestern auf den Landesautobahnen unterwegs.
Langsam kommen die großen Räder des Lastwagens in den Pfützen zum Stehen. Patrick Pünzel steht auf dem Rastplatz Stindertal an der A3 zwischen Anschlussstelle Mettmann und Kreuz Hilden, Fahrtrichtung Köln. Es ist eine der großen deutschen Autobahnen und an diesem Abend bei strömenden Regen Ort für eine groß angelegte Kontrolle des, wie es heißt, gewerblichen Personen- und Güterverkehrs.
Ich bin Deutsch. Pünzel, Autobahnpolizei nach Niederland.
Pünzel blickt auf zwei einzelne Schuhe, die jeweils auf den Stufen der Treppe in die Fahrerkabine stehen. Fahren ohne sicheres Schuhwerk nicht erlaubt. In diesem Fall aber nicht der primäre Grund für die Kontrolle.
Fahrtauglichkeit, Fahrzeugfahrtauglichkeit. Dann gucken wir uns die Ladung an, ob die Ladung vernünftig gesichert ist. Seine Lenk- und Ruhezeiten, komplette Programm.
Zwei große Masten mit einer Art Flutlicht leuchten den Platz aus, auf dem Polizeiwachtmeister Pünzel von der Autobahnwache Mülheim nun kontrolliert.
Die Kollegin liest das Gerät aus und wir gehen einmal nach hinten und gucken uns die Ladung an, ja? Alles klar.
Kurz vorher hatte er zusammen mit einer Kollegin den Wagen mit dem niederländischen Kennzeichen aus dem Verkehr gelotst.
Wir haben an der Anstelle vorher gestanden, haben uns die Fahrzeuge angeschaut, die am Vorbeifahren. Er kam zufällig dann vorbei. Reines Zufallsprinzip.
Der Fahrer schlüpft in die Schuhe, klettert aus dem Häuschen. Misstrauisch beäugt er die Polizistin im neongelben Anzug, die nun in seinen LKW klettert.
Wir gehen aber hin, ja?
Pünzel ruft, geht zum Ende des LKWs. Der Fahrer öffnet die Tür. Einige Maschinen kommen zum Vorschein, gesichert mit Tragegurten auf ein paar Holzstücken stehen.
Okay, wie schwer ist das Ganze ungefähr?
Die genaue Antwort bleibt aus. Pünzel klettert in den LKW. Trotz aller Beteuerung bleibt Pünzel skeptisch. Er will sich ein komplettes Bild der Fracht machen.
Eine Seite aufmachen.
Der Fahrer öffnet die Plane. Pünzel kontrolliert nun mit der Taschenlampe von der Seite.
Und er versucht, die Ladung halt zu sichern mit Spanngurten, mit Zugurten. Ja, hier ist der Zugurt aber so verwinkelt. Aus dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, nein.
Nordrhein-Westfalen ist Transitland. Die zentrale Lage in Europa, dazu die Häfen in Duisburg und Rotterdam sowie die Nähe zu Ländern wie den Niederlanden, Belgien oder auch Frankreich sorgen dafür, dass hier zahlreiche LKWs unterwegs sind.
Wir haben also fast jede Autobahn in NRW, wird zum Transit auch genutzt. A61, da können Sie eigentlich fast jede Autobahn nehmen.
Sagt Gerion Eich, Leiter der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Köln. Auch er steht an diesem Abend auf dem Rastplatz Stindertal, erklärt die Aufgabe seiner Einheit und die Herausforderung.
Das Problem wird eher, dass wir jetzt in den LKWs modernere Geräte verbaut haben. Wir immer wieder schauen müssen, wie werden diese Geräte manipuliert. Das ist ein dauernder Prozess, den wir uns halt stellen.
Das ist auch der Grund, weshalb Herbert Reul an diesem Abend gekommen ist. Nordrhein-Westfalens Innenminister von der CDU, oberster Dienstherr von über 50.000 Polizistinnen und Polizisten, will sich ein Bild machen von deren Arbeit.
Weil das ist so eine Spezialtätigkeit in der Polizei, die, glaube ich, viel zu wenig beachtet wird, wenn man bedenkt, wie viele Todesfälle es durch LKW-Unfälle gibt.
100 Plätze in der Ausbildung hat Reul künftig reserviert für Spezialisten. Bei der Kontrolle des LKWs aus den Niederlanden ist Pünzels Kollegin nun einen Schritt weiter.
Wir sind jetzt auf dem, sag ich mal, großen Speicherstick und das lesen wir jetzt aus.
Sie bringt das kleine Gerät zu dem Wagen, in dem die Polizei die Daten mittels Computer analysieren kann.
Bei der neuen Software, das ist ja jetzt...
Innenminister Reul schaut interessiert zu.
Er zeigt ja noch mal mehr an, unter anderem auch die Orte, die nicht richtig ankommen.
Reul will die Sicherheit auf den Autobahnen in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.
Wenn man sich hier erzählen lässt, wie viele die aufgreifen und wie viele, also dass hier eine Firma 20 solcher 20 Mal aufgefallen ist, dann fragt man sich ja schon, wie kann das sein? Wie lange wollen wir das noch zulassen?
Reul, seit über 3 Jahren nun Innenminister in Nordrhein-Westfalen, ist ein Meister darin, seine Arbeit auch für die Öffentlichkeit zu inszenieren. Zwar hat auch sein Vorgänger Ralf Jäger von der SPD publikumsträchtige Blitzmarathons abgehalten, doch Reul schafft es noch besser, mittels Medienterminen den Blick auf Probleme zu richten. Die zahlreichen Razzien im Bereich der sogenannten Clankriminalität sind ein Beispiel. Der offensive Umgang und die Erklärung zum Schwerpunktthema inklusive mehr Ressourcen im Bereich sexueller Kindesmissbrauch ein anderer. Nun also die LKWs, wobei Reul so auch bewusst ein Zeichen nach draußen setzen möchte.
Das eine ist Öffentlichkeit, weil ich in die Richtung derjenigen, die da wirtschaftlich unterwegs sind, einfach sage, ihr müsst wissen, wir passen auf, das geht nicht.
Die Kontrolle des LKW aus den Niederlanden ist mittlerweile durch. Er habe Verständnis dafür, sagt der Fahrer, aber jetzt sei er eben unter Zeitdruck. Er klettert in das Fahrerhaus, während neben ihm bereits der nächste LKW auf den Parkplatz rollt.
NRW will die Kontrolle von LKWs verschärfen. Eine Reportage von der Autobahn von Moritz Küpper. Erst im September hat der CDU-Landesverband in Sachsen-Anhalt Rainer Haseloff als ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr bestätigt. Doch nun kriselt es gewaltig im schwarz-rot-grünen Kenia-Bündnis. Die Juniorpartner von SPD und Grünen haben mit Koalitionsbruch gedroht, sollte die CDU-Fraktion gemeinsam mit der AfD gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags stimmen. Der Transparenz wegen, auch der Deutschlandfunk wird durch den Rundfunkbeitrag finanziert. Nun hat Ministerpräsident Haseloff für heute einen Sonderkoalitionsausschuss einberufen. Ziel ist es, die Abstimmung für oder gegen die Beitragserhöhung im Landtag zu verschieben. Zum aktuellen Stand der Verhandlungen spreche ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach in Magdeburg. Herr Ottersbach, gibt es bereits neue Informationen aus dem Koalitionsausschuss?
Nee, es gibt noch keine Ergebnisse. Ich war bis vor ein paar Minuten in der Staatskanzlei. Da huschen dann so ein paar Koalitionäre rum. Es war gerade eine Verhandlungspause. Also mein Eindruck, das Ganze dauert schon noch ein bisschen. Und die CDU-Fraktion hat jetzt den Vorschlag der Staatskanzlei übernommen. Und der sieht eben vor, dass überhaupt nicht mehr abgestimmt wird im Landtag über den Rundfunkbeitrag beziehungsweise die 86-Cent-Erhöhung. Und das würde de facto bedeuten, es gibt keine Erhöhung, also es wäre de facto ein Nein zur Beitragserhöhung, aber eben, und das ist der CDU und vor allen Dingen dem Spitzenkandidaten Haseloff wichtig, es wäre ein Nein ohne die Stimmen der AfD. Das ist sozusagen die Priorität 1. Und jetzt muss man mal gucken, was die SPD und die Grünen dazu sagen. Die SPD, war so mein Eindruck, die sind verhandlungsbereit, die wollen wahrscheinlich erstmal den Medienausschuss morgen verschieben und die Grünen, die wollen definitiv abstimmen und die haben noch einen eigenen Vorschlag im Gepäck und Parteichef, Grünen-Parteichef Sebastian Striegel hat folgenden Vorschlag.
Wir haben der CDU einen Vorschlag unterbreitet, den Rundfunkänderungsstaatsvertrag zu beschließen und die Beitragserhöhung, die Beitragsanpassung erst zum 1.7.2021 vorzunehmen, vor dem Hintergrund der Belastung durch die Corona-Situation. Wir hoffen, dass das ein konstruktiver Vorschlag ist, mit dem sich auch die CDU anfreunden kann, denn ich glaube, wir sind hier aufgerufen, als Landesregierung gemeinsam eine Lösung zu finden.
Naja, erstmal unabhängig davon, ob das verfassungsrechtlich überhaupt gehen würde, sagt die CDU jetzt schon, nicht mit uns. Holger Stahlknecht hat es vorhin lächelnd beim Reingehen in die Staatskanzlei gesagt, der Verhandlungsvorschlag der Grünen wird abgelehnt. Ja, und jetzt sitzen eben alle drei Parteien zusammen und sind meilenweit voneinander entfernt.
Warum ist die Situation in Magdeburg so festgefahren?
Naja, weil für die CDU die im Koalitionsvertrag festgehaltene Beitragsstabilität, ja, man muss so sagen, heilig geworden ist. Also die sagen eben, eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags geht überhaupt nicht, weil das wäre Koalitionsbruch. Im Koalitionsvertrag steht nun mal festgeschrieben, dass sich die schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition sich für Beitragsstabilität einsetzt. Da sagen jetzt die Grünen, na Moment mal, wir wollen ja auch die Kommunalfinanzen stabil halten und haben die auch um 1 Milliarde aufgestockt. Also am Ende ist es eine politische Frage. Und ja, mein Eindruck ist, es ist wie so ein mexikanisches Patt. Keiner kann oder will sich bewegen. Keiner kann oder will sich bewegen und die Zeit läuft einfach ab.
Und was bedeutet diese Krise ein halbes Jahr vor der Landtagswahl?
Naja, ich glaube, allen drei Parteien ist ziemlich klar, dass sich in dieser Phase, wo ja auch noch eine Pandemie läuft, dass es einfach fatal wäre, wenn sich die Koalition über diese Frage so zerstreitet, dass die Koalition zerbricht. Das würde nämlich bedeuten, dass es Neuwahlen gäbe, wahrscheinlich schon Ende Februar. Und am Ende wäre ziemlich sicher, dass eigentlich alle drei Koalitionsparteien vom Wähler abgestraft würden. Und das will natürlich die Koalition um jeden Preis vermeiden. Und deswegen wird ja eben noch gerungen und weiter gerungen und eben noch weiter gerungen und diskutiert.
Was ist Ihre Einschätzung? Welche Szenarien sind nach diesem Koalitionsausschuss möglich?
Naja, es ist immer noch alles möglich, ne? Also es kann ein Koalitionsbruch möglich bis zu einer Einigung. Ich glaube, das Naheliegendste ist jetzt erstmal, dass der Medienausschuss morgen verschoben wird, der ja eine Beschlussempfehlung für eine Landtagsabstimmung geben müsste. Das löst das Problem erstmal überhaupt nicht. Es würde nur noch mal 2 Wochen Zeit verschaffen für alle drei Parteien. Ja, und dann wird das Problem verschoben und in 2 Wochen sitzen wir wieder hier.
Und dann sprechen wir wieder über die Regierungskrise in Sachsen-Anhalt. Habe ich gesprochen mit unserem Korrespondenten Niklas Ottersbach. Vielen Dank fürs Gespräch. Und damit endet Deutschland heute. Im Programm folgt gleich nach den Nachrichten Campus und Karriere mit meiner Kollegin Sabrina Loy. Dort hören Sie unter anderem ein Interview mit der Initiative She Transforms IT, die mehr Frauen in die Informatik- und Technologiebranche bringen will. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Antran. Kommen Sie gut durch den Tag.